In dieser Folge wartet wieder ein Interview auf dich und zwar mit der lieben Yvonne Diewald. Sie ist erfolgreiche Neurocoachin und sie hat eine ganz, ganz besondere Geschichte, denn ihr viel zu früh geborener Sohn Dominik bekam von den Ärzten diagnostiziert, dass er wegen einer Hirnschädigung niemals gehen, sprechen oder schreiben können würde. Doch ihr gelang, was wirklich niemand für möglich hielt, dass Dominik heute aufgrund des konsequenten Trainings seiner Mutter ein glückliches und selbstständiges Leben lebt. Und das ist der beste Beweis dafür, dass unser Gehirn veränderbar ist. Und genau darüber spreche ich mit Yvonne in dieser Podcast-Folge, wie wir sozusagen unser Gehirn in Anführungsstrichen umprogrammieren und damit unter anderem Ängste auflösen können. Ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Interviewgästin sozusagen da. Und zwar ist das die Yvonne Diewald. Die hat ein ganz, ganz wundervolles Buch geschrieben und es ist tatsächlich ein Thema, wo ich weiß, dass viele von meinem Mitgliederbereich vom Happy Club immer danach fragen, Neurowissenschaften, Neurologen in diese Richtung, Gehirn, wie kann ich denn was umlernen, wie funktioniert überhaupt mein Gehirn? Das ist ganz, ganz viele von euch interessiert, deswegen freue ich mich unglaublich, dass du heute da bist, liebe Yvonne. Und vielleicht magst du dich selbst jetzt erst einfach mal vorstellen, wer du bist, die dich noch nicht kennen.
Ja, ganz lieben Dank, Christina, auch für die Einladung. Ja, wo starte ich? Ich bin 56 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder, lebe in Bonn, arbeite auch dort. Ich habe in dem Buch ja auch eine Geschichte beschrieben, was mich halt persönlich arg betroffen hat. Ich habe vor 29 Jahren meinen Sohn auf die Welt gebracht. Leider über 3 Monate viel zu früh. Der war überhaupt noch gar nicht reif gewesen, der hat nur 700 Gramm gewogen. Der musste beatmet werden, weil die Lungen auch noch nicht entwickelt waren. Und über diese Beatmung hat er eine Hirnblutung erlitten. Und es stellte sich auch schon in kurzer Zeit heraus, der entwickelt sich gar nicht normal. Und war dann auch, als er so ungefähr ein Jahr alt war, der konnte sich überhaupt gar nicht bewegen, seinen Kopf nicht drehen, der ist nicht von Bauch in Rückenlage oder so, gar nichts, war ich in einer Spezialklinik mit ihm. Und in dieser Spezialklinik haben sie uns dann ja eine ganz folgenschwere Diagnose gegeben. Sie haben gesagt, im Gehirn ist bei dieser Hirnblutung das komplette Motorikareal zerstört worden. Deswegen wird der Junge auch sein ganzes Leben lang überhaupt nichts können. Weder gehen, noch schreiben, noch sprechen. Also der wird sich noch nicht mal mit Händen und Füßen mit uns verständigen können. Und ich habe dann die ersten Jahre, ich bin überhaupt nicht darin ausgebildet, auch keine Physiotherapeutin oder Ärztin oder irgendwas, aber ich habe diese Diagnose gar nicht angenommen. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, da muss noch irgendwas möglich sein. Vielleicht war es verzweifelte Mutterliebe. Ich bin auf jeden Fall hingegangen und habe ganz, ganz viel mit ihm trainiert. Ich bin zu Experten gefahren. Ich habe überall nachgefragt, gibt es irgendwo Hilfe? Kann mir irgendjemand weiterhelfen? Und ja, tatsächlich alles Mögliche ausprobiert. Die Sachen, wo ich dachte, ach, guck mal, da passiert doch gerade was. Mach mal damit weiter. Ne? Immer weiter gemacht. Und Dominik hat tatsächlich Stück für Stück dazugelernt. Es war viel, viel langsamer als bei einem normalen Kind, aber er kann heute selbstständig leben. Er ist zwar nach wie vor körperbehindert. Wenn er geht, dann sieht man das auch. Er geht sehr abgehackt, aber er kann ohne Hilfsmittel gehen. Er schreibt, er hat sein Fachabitur gemacht, er wollte auch keinen Bürojob machen. Er hat eine Schauspielausbildung gemacht und der lebt eigenständig, ohne meine Hilfe, ohne irgendwas. Also von daher, da ist noch ganz viel möglich. Das habe ich halt festgestellt. Habe aber, das ist das Interessante dabei, das damals überhaupt nicht reflektiert. Ich bin dann halt irgendwann, ja, ich will ja auch wieder arbeiten gehen und habe dann eine Teilzeitstelle angefangen und dann das sukzessive ausgebaut und immer weiter in Vollzeit und habe dann hinterher in einem Konzern mehrere Jahre als strategische und politische Beraterin für die Vorstände und Geschäftsführer gearbeitet. Ein Job, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, mit sehr viel Leidenschaft war ich dahinter. Das Problem war nur, ich stellte immer wieder fest, dass so ja, über Monate hinweg ausgeklügelte Strategien, die in manchen Konzerneinheiten ja wunderbar funktionierten und in anderen totaler Flop waren. Und dann habe ich mir, das kann doch nicht sein. Wir haben uns doch solche Mühe gegeben, alles ausgearbeitet. Die Rückmeldung von den Managern war immer, die Strategie funktioniert bei uns nicht. Ich habe aber dann halt bei der Analyse festgestellt, es lag nicht an der Strategie, es lag an den Individuen. Die hatten irgendwelche Bedenken, die hatten gar nicht an die Strategie geglaubt, die wollten einfach am Alten festhalten. Sie haben es nicht in die Mannschaft transportiert können. Also es gab vielfältige Gründe und ich habe dann angefangen, habe gesagt, es nutzt ja die beste Strategie nichts. Du musst erst mal im Individuum anfangen, dass die fit gemacht werden und habe dann ganz viele Ausbildungen gemacht. Also Life-Coaching, Business-Coaching, systemisches Coaching, Integral-Coaching, NLP rauf und runter, also alles, was der Markt hergab. Ich habe am Ende sogar noch eine Angsttherapie- und Hypnosetherapie-Ausbildung gemacht, weil ich immer wieder feststellte, ja, du hast mit denen gearbeitet, die gingen immer so tschakka-tschakka raus, ne? Ich erobere die Welt. Und wenn ich dann hinterher nachgefragt habe, ja, Frau Diewald, also es lief am Anfang gut, aber die waren wieder in alte Muster zurückgefallen. Und da habe ich mir dann diese Frage gestellt, was passiert da in diesen Köpfen? Das kann doch nicht möglich sein. Die waren so euphorisch. Und dann habe ich überlegt, was wäre jetzt ein neuer Ansatz? Immer wieder noch ein Werkzeug, noch ein Werkzeug, die helfen ja alle nicht. Und ich habe dann gesagt, ich muss einen anderen Weg wählen. Ich will jetzt verstehen, was in diesen Gehirnen passiert. Und Yvonne, du musst wirklich back to the roots. Setz dich nochmal hin und ja, drück die Schulbank und lern jetzt da alles übers Gehirn. Und war dann in einer privaten Akademie und waren die 8 renommiertesten Hirnforscher eigentlich, die uns da unterrichtet haben. Und da kam plötzlich die große Erkenntnis. Zum einen, wie wir zu diesen ganzen Mustern gelangen, warum wir da nicht rauskommen, warum wir immer wieder zurückfallen, obwohl wir was ganz anderes wollen. Und gleichzeitig aber auch, warum mein Sohn trotz zerstörtem Motorikareal im Gehirn gehen, schreiben, sprechen, alles lernen konnte. Und das war für mich faszinierend, weil gleichzeitig erfuhr ich auch in diesem Masterstudium, ja, dass alle Ausbildungen, die ich da gemacht hatte, alle Werkzeuge, die ich mir angeeignet hatte, die waren alle nicht hirngerecht. Die setzen in einem ganz anderen Hirnareal an, wo aber dein Problemprogramm überhaupt gar nicht drin liegt. Das heißt, du greifst da überhaupt gar nicht drauf zu. Für den Moment arbeitest du mit einem Hirnareal und das funktioniert auch. Aber das Gehirn greift immer wieder hinterher auf das andere Hirnareal zu und da liegt das Problemprogramm und deswegen bist du wieder in deinem alten Muster unterwegs.
Das ist total spannend, weil ich hatte ja ganz lange eine Angststörung und ich bin eigentlich heute, also ich werde immer gefragt, bist du geheilt sozusagen? Und ich sage immer, ja. Also die können dann auch oft nicht glauben, die Menschen, dass ich diese Ängste nicht mehr habe. Und ich beschreibe das auch immer so als Laie, weil ich kenne mich jetzt auch nicht mit dem Hirn aus, aber ich habe das einfach umgelernt. Und es ist total spannend. Vielleicht kannst du dazu mal was sagen, weil ich glaube, das geht super vielen so, die jetzt zuhören, dass sie natürlich alle wissen wollen, ja, und wie ändere ich es jetzt? Weil bei mir war das halt früher so, zum Beispiel jetzt die Angst vor Krankheiten. Ich hatte ein Symptom und dann kam sofort Angst. Also ich konnte da gar nicht so zwischenschalten, hatte ich das Gefühl mit einer logischen Erklärung für das Symptom, sondern es ist sofort, hat sofort diese Panik, kam dann sofort hoch und Angst und ich war sofort in diesem Kreislauf drin. Dann habe ich irgendwie Schritt für Schritt das halt so oft anders gemacht, ja, über Jahre, dass halt heute, wenn dieses Symptom kommt, kommt zwar der Gedanke, was ist denn das jetzt? Könntest du mal zum Arzt? Ist das jetzt irgendwie schlimm? Aber ich kriege halt keine Angst. Also ich kann das noch hinterfragen. Und vielleicht kannst du da auch was dazu sagen, warum das so ist oder wie man es dann auch umlernen kann, jetzt mal vielleicht für den Laien, der jetzt hört und der, ja, der wahrscheinlich jetzt noch am Anfang steht mit der Angst.
Also, ganz wichtig, Christina, unser Gehirn lernt auf zweierlei Weisen. Das eine ist, das kennst du von der Schule, ständige Wiederholungen. Ne? Schreib mal Haus, 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 Haus auf. Ne? Immer wieder das Gleiche, das kleine Einmaleins, egal was. Wenn du für eine Arbeit lernst, du willst ja da gut drin sein, also musst du oft genug das Lehrmaterial durchgehen, dir einprägen, immer wieder. Das heißt, unser Gehirn lernt dadurch, dass ein Impuls immer wieder ins Gehirn langt, immer wieder. Und die zweite Variante ist, es ist so ein Bam-Faktor, also irgendein prägendes Erlebnis. Das kann sowohl sehr freudvoll sein, es kann aber auch sehr leidvoll sein. Da werden ganz viele Botenstoffe ausgeschüttet. Und du musst dir so vorstellen, unser Gehirn steuert alles in unserem Körper, restlos alle. Jede einzelne Körperzelle wird vom Gehirn gesteuert. Und unser Gehirn hat eigentlich nur die Aufgabe, uns am Leben zu erhalten. Deswegen steuert es alle Zellen an. Und das merkt sich, diese freudvollen Ereignisse, weil die tun dir ja gut. Es will dich am Leben erhalten. Also hast du auch ein Leben lang immer diese Sehnsucht nach was Schönem, etwas, was dir gut tut. Dafür sorgt dein Gehirn. Aber gleichzeitig merkt es sich auch alle leidvollen, alle schmerzvollen Ereignisse, weil da stecken Gefahren drin. Und dein Gehirn will dich ja am Leben erhalten, also muss es sich dieses Erlebnis abspeichern. Das sind also die Möglichkeiten, wie unser Gehirn etwas ins Langzeitgedächtnis gibt, einmal durch ständige Wiederholungen oder aber über so einen Bam-Faktor. Na, da werden viele Botenstoffe ausgeschüttet und das ist für das Gehirn das Signal, ups, sofort ab ins Langzeitgedächtnis, das scheint wichtig für uns zu sein. So, und das sind diese zwei Varianten. Und die Frage ist ja, warum kommen wir da nicht mehr raus? Du hast gerade eben etwas beschrieben, was ganz viele meiner Klienten beschreiben. Da passiert ein Impuls, der reinkommt. Bei dir jetzt, du hast irgendein Symptom an dir festgestellt, ne? Und dann geht das sofort los. Ich habe das im Buch beschrieben, wir haben neuronale Programme. Das heißt, diese Programme, das ist ein Netzwerk. Wir haben im Gehirn roundabout 86 Milliarden Nervenzellen. Und stellen wir uns jetzt einfach mal vor, du würdest Klavier spielen lernen. Was brauchst du da alles für? Du brauchst einmal deine Sehnerven im Auge und das dazugehörige Sehareal im Gehirn, weil das steuert ja deine Sehnerven im Auge. Weil du musst ja die Noten lesen, du musst auch die Tastatur sehen. So, du brauchst aber auch noch deine Finger zum Drücken der Tasten, ne? Und da sind motorische Rezeptoren in den Fingern drin und die Muskeln werden angesteuert und es gibt ein Motorikareal im Gehirn, was die wieder in den Fingern ansteuert. Und wenn du Klavierspielen lernst, verbinden sich diese Nervenzellen im Gehirn. Die im Auge und in den Fingern müssen sich nicht verbinden, da gibt es Nervensysteme, ganze Kanäle, wo die Impulse drüber laufen. Aber die im Gehirn, die müssen sich miteinander verbinden, damit du diese Koordination, das Zusammenspiel überhaupt hinbekommst. Und das sind die Netzwerke, die neuronalen Programme, von denen ich da auch im Buch schreibe. Du hast neuronale Programme, also Nervenzellverbunde hast du angelegt für Zähne zu putzen, für Fahrrad zu fahren, für Klavier zu spielen, was auch immer, aber auch für deine Angst. Also wenn da ein Impuls reinkommt, du nimmst irgendetwas wahr, das geht an dein Gehirn und dein Gehirn, er weiß sofort, wozu dieser Impuls gehört und sagt, Moment mal. Krankheitssymptom, irgendeine Angst dazu, Gedanken, Sorgen, da habe ich ein neuronales Programm zu. Und dann lässt es diesen Impuls über das ganze Netzwerk laufen. Und das ist das, was du gerade eben beschrieben hast. Dann kommen diese Katastrophendenken, ne? Da wird sich reingesteigert. Jetzt plötzlich, oh, tut dir auch schon alles weh, es drückt und oh Gott, Panik bricht aus, Schweiß bricht aus. Das sind alles Nervenzellen, die da gerade im Hintergrund aktiviert worden sind und das bei dir abrufen. Und das passiert automatisch, unbewusst. Du hast dich nicht hingesetzt und hast gesagt, so, ich nehme jetzt mal eine halbe Stunde lang Zeit und denke jetzt mal ausführlich über mein Problem nach. Ne? Das geht einfach ab. Und zwar musst du dir vorstellen, ich habe gerade eben gesagt, Klavier spielen lernen. Das ist am Anfang ganz mühselig. Alles, was wir lernen, ist sehr mühselig. Das liegt daran, da arbeiten Nervenzellen, die sitzen hinter deiner Stirn. Hast du vielleicht mal was von gehört? Präfrontaler Kortex, Neokortex und so. Da sitzen die Nervenzellen, das sind Pyramidenzellen. Die arbeiten sehr, sehr langsam, verbrauchen unendlich viel Energie. Deswegen tut dir dann auch der Kopf so weh, wenn du dich so konzentrieren musst und so, ne? Aber die arbeiten sehr gründlich. Aber die brauchen lange, lange, langsam. Du musst es immer wieder trainieren, trainieren mit denen. So, und wenn du das gemacht hast, also da immer wieder diese Nervenzellen angesprochen hast, ist das für das Gehirn ein Signal, scheint wichtig zu sein, weil jeden Tag werden diese Nervenzellen abgerufen und die verbrauchen aber halt so viel Energie. Und das Gehirn möchte immer Energie einsparen. Das will immer so eine Reserve haben für den Fall, dass du wirklich mal in einer Stresssituation bist. Ne? Und deswegen geht es hin und versucht, diese Aufgaben immer an andere Nervenzellen weiterzugeben, die viel weniger Energie verbrauchen. Die sitzen hinten im Hinterkopf bei dir. Das sind die Basalganglien. Wenn also dein Gehirn immer wieder diesen Impuls reinbekommen hat in die Pyramidenzellen und da so eine Struktur angewachsen ist und das Gehirn sagt, Mensch, das läuft jeden Tag da ab, verbraucht aber so viel Energie, packen wir es doch hinten in die Basalganglien rein, dann macht es das nach einer gewissen Zeit, packt es das da hinten rein, das geht dann in die Langzeitpotenzierung, da werden ganz andere Strukturen zu aufgebaut. Und diese Basalganglien sind super, super schnell. Du weißt das, ein Trigger kommt rein und zack geht's los. Ne? Du hast das nicht mehr unter Kontrolle, du kannst auch nichts mehr stoppen, stoppen, stoppen. Wenn die einmal aktiviert worden sind, die laufen. Das Problem bei den Basalganglien ist, die sind nicht so gründlich wie die Pyramidenzellen. Denen ist eigentlich ganz egal, was da reinkommt, die werden aktiviert und legen los. Ne? Also für die ist es vollkommen uninteressant, ob das jetzt für dich gut ist, was da abläuft oder nicht gut ist. Die sind halt einfach aktiviert worden. Und so funktioniert das in unserem Gehirn. Die hinteren schalten sich immer ein und wenn wir etwas vornehmen, wir wollen etwas verändern, egal ob es jetzt die Ernährung ist, ne? Oder wir wollen jetzt dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehen oder so, was nutzt du dafür? Hier vorne wieder die Pyramidenzellen. Aber dein Problem liegt hinten in den Basalganglien.
Voll spannend. Ich finde es ja auch total cool, dass es auch so wissenschaftlich bewiesen ist. Weißt du, wie ich meine? Weil oft denken wir so, kommt dann oft so, ja, das funktioniert ja eh nicht. Und so, ne, ist
Genau.
ja oft so dieses, ja, es funktioniert eh nicht, brauche ich gar nicht ausprobieren und sowas. Aber dass der wirklich wissenschaftlich, dass du das am Gehirn halt auch sehen kannst, so, weißt du, dass sich was verändert, dass das halt kein Hokuspokus ist, sondern am Ende eine gelernte Sache, die du dann auch so nachempfinden kannst. Wenn wir jetzt was verändern wollen, also ich glaube, die meisten möchten natürlich ihre Angst loswerden, die jetzt zuhören, aber vielleicht mal einfaches Beispiel, damit man es vielleicht ein bisschen besser verstehen kann, wenn man jetzt sagt, ja, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte dreimal in der Woche ins Fitnessstudio, also wie gehe ich denn da genau vor? Brauche ich denn da auch erstmal ein genaues Ziel, wahrscheinlich, ne, was ich da irgendwie einprogrammieren kann, damit man weiß, und wie funktioniert es, bis ich es dann quasi umgelernt habe, dass es mir Spaß macht oder dass ich es gerne mache oder dass ich es halt einfach mache, ohne drüber nachzudenken.
Komme ich direkt darauf zu. Ich möchte nur vorneweg noch etwas sagen, was du gerade eben gesagt hast. So spannend, dass das wissenschaftlich nachweisbar ist. Ich habe dir gerade eben gesagt, so da die Zellen verbinden sich miteinander und wenn dieser Impuls drüber läuft, wächst eine Struktur an. Das ist tatsächlich sichtbar. Also wenn so ein Impuls über so eine Bahn gelaufen ist, geht das Gehirn danach hin und baut um jede Nervenzelle, die in diesem Programm miteinander verbunden sind, baut es um jede eine Myelinschicht. Das ist eine Proteinschicht und auch um die Verknüpfungen untereinander auch. Und das ist nachweisbar, dass die Strukturen immer weiter anwachsen. Warum macht das Gehirn das? Weil es einfach gelernt hat, dass das scheint wichtig zu sein. Bauen wir doch noch eine größere, bessere Struktur aus, wo der Impuls noch viel sauberer, schneller drüber laufen kann. Und das ist das, was alle Klienten halt beschreiben. Oh, früher habe ich die, was weiß ich, die Panikattacke alle 4 Wochen gehabt, jetzt habe ich sie dreimal am Tag, ne? Weil einfach die Struktur dazu ausgebaut worden ist und die Impulse jetzt noch viel schneller und besser drüber laufen können. Die zweite Frage, was du da gesagt hast, ja, was muss jetzt passieren, damit jemand das verändern kann? Also in meiner Methode gibt es 6 Schritte, die man durchlaufen muss. Das erste ist überhaupt mal zu realisieren, deswegen Remind heißt ja mein Programm, R für Realisierung, dass das kein Problem ist, was im Außen besteht, sondern dass das etwas ist, was in deinem Kopf passiert. Na, dass das auch von deinem Gehirn gesteuert ist. Erst wenn die Leute das begriffen haben, können die bei mir das Programm durchlaufen. Weil jeder, der immer noch denkt, oh, mein Chef ist so blöd oder wenn mein Lebensgefährte sich endlich mal ändern würde, dann wäre bei mir die Welt in Ordnung. Nee, so funktioniert es leider nicht. Na? Also erster Schritt Realisierung. Das zweite ist immer die Erlebnisanalyse. Und du hast gerade eben gesagt, jetzt nimmt sich jemand vor und will Sport machen und ah, der hat aber dann nicht so die Lust, der ist nicht so motiviert oder der hält das nicht bei und hört nach ein paar Wochen schon wieder auf oder so. Die Frage ist immer, was ist im Gehirn abgespeichert zu Sport? Weil es gibt einen Grund, warum der sich nicht motiviert fühlt, warum der sich vielleicht auch scheut. Ich bin halt kräftig gebaut und da sind jetzt all diese Mucki-Leute in dem Fitnessstudio. Ah, so beschämend, wenn ich mich jetzt da drunter stelle und anfange. Ich sehe ja noch nicht so fit aus. Also da gibt es Gründe, warum das Gehirn einen davon abhält. Obwohl man ja vom Verstand her weiß, es wäre richtiger für mich, es wäre gesünder für mich, aber das Gehirn hält dich zurück. Und da muss man erstmal herausfinden, über so eine Erlebnisanalyse kann man das sehr, sehr schnell herausfinden, was ist da eigentlich abgespeichert, wo steckt eigentlich genau diese Blockade drin. Das kann auch sein, dass jemand sagt, oh, der verbindet mit Sport unbewusst, nicht bewusst, unbewusst, das ist eine Plackerei oder ich habe mal als Kind erlebt, da hat sich jemand das Bein gebrochen, das war schmerzhaft oder was auch immer, weshalb derjenige irgendeine unbewusste Blockade hat, dahin zu gehen und das zu machen. Es kann auch sein, dass jemand immer das permanent das Gefühl hat, ich muss mir was Gutes tun. Und was Gutes tun heißt entspannen, ne? Und jetzt nicht da irgendwie 10 Runden laufen, ne? Also wichtig ist immer erstmal herauszufinden, was ist da abgespeichert, was hält einen zurück, weil dann wissen wir, was für ein Gegenprogramm gebraucht wird. Weil dann löst sich diese Blockade von ganz alleine auf.
Wäre
Das
das bei
Dritte.
dem, wäre das jetzt bei dem Thema Angst zum Beispiel, weil ich halt jetzt auch zum Beispiel, mein Vater hatte halt diese Krankheitsängste auch, so. Ich habe halt natürlich immer gesehen, quasi, wie der in seinem Medizinbuch nachgeschlagen hat. Wäre das jetzt so ein Erlebnis zum, was bei mir bei Angst abgespeichert ist? Oder wie guckt man dahin bei Leuten, die jetzt Ängste haben? Kann ja auch eine Panikattacke sein oder ja, Bindungsängste oder.
Und da sprichst du auch einen Punkt an, mit dem ich fast jeden Tag konfrontiert werde. Du hast jetzt gerade etwas beschrieben, was du aus deiner Kindheit weißt. Na, du hast deinen Vater da erlebt, du hast dich selber schon hingesetzt, überlegt, verdammte Hacke, woher kommt denn jetzt meine Angststörung oder so, ne? Und hast dir da überlegt, woher es stammen könnte. Alles, was du dir da überlegt hast, stammt aus dem bewussten Bereich. Du erinnerst etwas, du hast was gesehen, na, was gehört oder so. Das Problem ist aber, das, worauf dein Problemprogramm beruht, das liegt im unbewussten Bereich. Und die Klienten kommen immer alle zu mir. Ja, ich weiß schon, ich weiß ganz genau, ich habe eine schlimme Kindheit gehabt und das ist passiert, das ist passiert. Aber in der Erlebnisanalyse finden wir noch ganz, ganz andere Sachen. Und das ist zwar alles schön und gut und dramatisch und spielt sicherlich auch mit rein, aber für mich ist immer interessant, was liegt denn im unbewussten Bereich, wovon du gar nichts weißt. Und da finden sich Sachen jedes Mal sensationell, wo meine Klienten immer so, ach du grüne Neune, ne? Stimmt, das gab es ja auch bei mir, ne? Die erinnern sich dann so halbwegs dran oder auch, wenn es weiter zurückliegt, fragen sie ihre Eltern und dann, ja, stimmt, das war bei dir damals der Fall oder so, ne? Aber sie selber haben gar kein Erinnerungsvermögen dran.
Und wie kommst
Aber
du da dran, quasi mit Hypnose? Oder
nicht mit, ich mache das überhaupt nicht. Ich habe zwar eine Hypnose-Therapie-Ausbildung, aber auch das verwende ich überhaupt nicht mehr. Ich habe da wirklich so eine ganz eigene Methode aufgrund des Masterstudiums entwickelt. Und diese Erlebnisanalyse dauert bei mir so 3 bis 4 Stunden. Aber da offenbart sich alles, was da im Unbewussten verborgen ist. Und selbst Überprüfungen hinterher der Klienten ergeben tatsächlich, das ist wirklich bei mir gewesen. Aber das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel, weil du hast alles, was du schon längstens auf der bewussten Ebene herausgefunden hast, bist du ja schon angegangen oder so. Aber trotzdem, die meisten kommen trotzdem noch nicht an den Punkt dran, weil auf der unbewussten Ebene noch ganz was anderes verborgen ist.
das kannst du dann mit Fragen, also wie stellt man mit Fragen quasi, kommt man dem dann immer so Schritt für Schritt näher, so in diese
Ganz
Richtung?
genau, ganz genau. Und du musst natürlich auch, ich sage jetzt mal, die Klienten, das habe ich auch im Buch beschrieben. Die Klienten können diese Methode oder diese Analyse nicht an sich selbst anwenden, weil als Klient bist du immer, immer, immer assoziiert. Das heißt, wenn ich dir jetzt eine Frage stelle, wie war denn, was weiß ich, der erste Schultag für dich oder so, ruft dein Gehirn automatisch alles dazu ab, was es da abgespeichert hat. Das kann, oh, die anderen Mitschüler, die waren so beängstigend für mich, ne? Der Lehrer war irgendwie ganz komisch und ich saß da hinten in der Ecke oder was auch immer. Dein Gehirn ruft auch immer die Gefühle dazu ab, die Gedanken, die Überzeugung, die du da entwickelt hast, was auch immer. Das heißt, du selber kannst nie objektiv auf dich schauen. Da werden immer Emotionen abgerufen und die waren nun mal damals subjektiv gewesen. Und die werden wieder abgerufen und wieder abgerufen. Das heißt, es muss jemand anderes das mit dir machen, weil der kann wenigstens objektiv sein, der kann dissoziiert, der kann auf einer Metaebene arbeiten, aber du selber schaffst das nicht bei deinem eigenen Problem.
Kenne ich. Dann gibt es das M, ist ja, glaube ich, dann diese Musterunterbrechung, ne?
Ganz genau. Und das habe ich vorhin so ein bisschen bei dir rausgehört, dass du intuitiv diese Musterunterbrechung angewendet hast, weil du gesagt hast, ich habe dann halt immer was anderes gemacht. So, Punkt. Ne? Dieses, ich schaue da jetzt nicht mehr rein, ich steigere mich da jetzt nicht rein, ich mache jetzt irgendwas anderes. Das kann auch durch Ablenkung gewesen sein. Ne? Aber das Muster zu unterbrechen. Ich sag halt, ich erkläre das meinen Klienten auch immer, du musst die Pyramidenzellen einschalten, weil in den Basalganglien da hinten, da steckt ja das Problem drin, das ist gerade aktiviert worden und die sind jetzt gerade da zugange. Und mit meinen Musterunterbrechungen schaltest du eigentlich nur die Pyramidenzellen ein. Da wird jetzt irgendeine kognitive Leistung von dir abgerufen. Die verbrauchen extrem viel Energie, die müssen sich jetzt konzentrieren. Und Das Gehirn sagt dann einfach, das ist jetzt alles too much für mich, ne? Ich kann jetzt hier nicht zwei Systeme gleichzeitig laufen lassen und fährt dann das andere wieder runter, ne? Und das wollen wir eigentlich erreichen, dass das Problemprogramm wieder abgeschaltet wird. Eigentlich nur aus einem einzigen Grund, Christina, weil wir wollen verhindern, dass das Gehirn hinterher diese Proteinschicht da drumherum baut. Das wollen wir verhindern, weil ansonsten wird die Struktur immer weiter ausgebaut. Und so geben wir dem Gehirn permanent Signale nach dem Motto, jo, da ist jetzt ein Impuls drüber gelaufen, aber der ist nie bis zum Ende gelaufen. Und eigentlich ist die Struktur totaler Quatsch, die brauchen wir nicht mehr. Und das Gehirn lernt über einen längeren Zeitraum, wenn etwas nicht gebraucht wird, dass es das auch wieder abbauen kann. Das ist das Prinzip
Jetzt
dahinter.
sehe ich schon alle davor sitzen und die jetzt sich fragen, ja, wie mache ich das jetzt so? Wie unterbreche ich das Muster? Wenn ich natürlich zurückdenke, bei mir, ich glaube, ich habe da halt an ganz vielen verschiedenen Stellen so angesetzt, weil es ist natürlich nicht so, dass man irgendwann sich mal entscheidet, ah, jetzt unterbreche ich mal mein Muster, so und dann, ah, und ab dann läuft's so ungefähr. Ich glaube, ich habe einfach ganz viele Bereiche meines Lebens angeguckt. Ich war einfach mit vielen Bereichen unglücklich. Ich habe einfach geguckt, dass ich mal so platt, dass ich mehr von dem mache, was mir halt Freude macht und weniger von dem, was mich stresst und überhaupt erstmal geguckt, was nimmt mir denn Energie, was gibt mir Energie und dass man halt auch Schritt für Schritt so mit dem Nervensystem zusammenarbeitet, dass man sagt, man geht öfter in die Natur, man macht ein bisschen öfter Sport, man meditiert öfter, man macht Yoga. Also das hat so ineinander gegriffen, sage ich jetzt mal bei mir, wo es dann wirklich über ja die letzten 4, 5 Jahre einfach sich so entwickelt hat. Aber wenn jetzt jemand zuhört, der damit anfangen möchte, so, was ist da dein Tipp sozusagen oder ein Anfangstipp, um ein Muster zu unterbrechen?
Also, das, was du gerade beschrieben hast, die Klienten habe ich auch. Das sind Menschen, wo ich immer sage, da steckt noch so ein Funken Hoffnung und Zuversicht in die Selbstkräfte, na, die dann sich auf den Weg machen, die sind zwar verzweifelt, haben viel, viel gelitten, aber sagen, da muss es noch einen Weg geben, also ich unternehme jetzt was, ne? Aber du wirst ganz sicherlich viele bei deinen Mitgliedern auch haben. Bei denen ist selbst die Zuversicht verloren gegangen. Die haben diese Hoffnungen nicht mehr. Die sind so oft gescheitert, dass sie den Glauben überhaupt an allem verloren haben. Und da ist es wichtiger, direkt mit solchen Musterunterbrechungen anzufangen. Und ich gebe da jetzt direkt auch mal ein paar Beispiele zu. Überhaupt nicht lange nachdenken. Meine Klienten kriegen immer so ein Übungsbuch. Da sind ganz viele Übungen drin, damit sie im Bedarfsfall sofort auf irgendwas zugreifen können. Und ich habe das mal in einem Radiointerview auch gesagt. Aufstehen, wenn man merkt, ich habe jetzt wieder diese komischen Gedanken, oh Gott, es geht schon wieder los mit dem Gedankenkarussell, ne? Oder, oh, da ist schon wieder so ein komisches Gefühl, ne? Aufstehen und dann sofort 50 Mal rückwärts um den Tisch laufen. Sich merken, wo man gestartet hat. Man darf nicht irgendwo anecken und auf gar keinen Fall 51 Runden oder 49 Runden laufen. 50. Und jetzt denkt ja jeder, ja, 50 Mal am Tisch laufen kann ich auch, ne? Aber was alle Klienten mir beschreiben, wenn sie jetzt gerade diese Panikattacke oder diese Ängste haben, und jetzt fangen die an, so, oh, ich muss jetzt 50 Mal rückwärts um den Tisch laufen. Also ich merke mir jetzt hier diese Ecke, hier starte ich. Dann fangen die an zu laufen. Sie dürfen ja nicht anecken. Und dann laufen die Runde 7, Runde 8, Runde 9, Runde 10. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo die dann sagen, habe ich jetzt Runde 32 oder war das jetzt schon 33? Oh Mist, ich weiß es nicht mehr. Oh Gott, ich muss wieder von vorne anfangen. Und dann konzentrieren die sich noch besser darauf, die Runden mitzuzählen. Ne? Was die machen, die haben einfach ihre Pyramidenzellen eingeschaltet. Und ich habe ja gesagt, die sind sehr langsam, die arbeiten viel mühseliger. Ne? Denen fällt das schwer, sich all die Sachen zu merken, zu tun. Ne? Und du musst dann plötzlich noch mehr Energie reinstecken, noch mehr. Und dem Gehirn wird das alles too much. Da noch diese Angstattacke oder so und jetzt dann auch noch diese Aufgabe zu bewältigen. Und da du dich aber so anstrengst, geht es hin und fährt das andere System wieder runter.
Voll gut.
Andere Aufgabe, einfach aufstehen, aus dem Bücherregal wahllos irgendein Buch greifen, in der Mitte aufschlagen, ganz egal wo, und dann von unten, letztem Wort auf der Seite, zum vorletzten, zum vorvorletzten, den Text hochlesen. Also nicht die Buchstaben einzeln, sondern die Wörter einzeln und versuchen herauszufinden, was an dieser Stelle eigentlich gesagt wird, weil du liest jetzt rückwärts. Das sind einfach kognitive Aufgaben, wo die Pyramidenzellen mit eingeschaltet werden. Ich habe viele Manager, die ich auch betreue, einfach aufgrund meines früheren Jobs, ne? Und die sagen dann auch, ja, Frau Lieber, wenn ich da mitten in so einer Präsentation bin oder so und habe meine Panikattacke, ich kann ja schlecht aufstehen, 50 Mal rückwärts um den Tisch laufen, ne? Aber ich sage dann einfach, mach andere Aufgaben, die kein anderer mitkriegt. Also zum Beispiel, A ist 1, B ist 2, C ist 3, D ist 4. Und wenn man bei Z26 angefangen ist, das Ganze wieder rückwärts. 26 ist Z, 25 ist Y, 24 ist X und dann geht es schon langsam los. So, oh, welche Buchstaben kamen jetzt nochmal davor? Man strengt sich einfach wieder an mit diesen Pyramidenzellen. Also es gibt viele, viele Aufgaben, die man machen kann, um das andere System quasi wieder zu deaktivieren, zu beruhigen, indem man einfach ein anderes System einschaltet.
So cool, weil ich echt tatsächlich einen Tipp, den ich jetzt so in dieser Ausgeprägtheit noch nicht gehört habe, finde ich richtig cool, weil das werde ich bestimmt das ein oder andere Mal nochmal empfehlen, weil ich natürlich viel mit Panikattacken zu tun habe. Mein Mitgliederbereich hält jetzt auch wieder, ich weiß nicht, ob du Franka Cerutti kennst, einen relativ bekannten Podcasterin, Beitrag zum Thema Panikattacken. Die gehen natürlich noch ein bisschen anders daran, aber dieses, was du sagst, ist halt so krass wichtig und es funktioniert halt auch. Und was ich natürlich schon auch gemacht habe, und das ist, glaube ich, diese Musterunterbrechung, dass ich irgendwann halt gesagt habe, ich steige da jetzt nicht mehr drauf ein. So. Und dann habe ich natürlich intuitiv auch irgendwas anderes gemacht. So. Aber ich glaube, es braucht was, und das hast du jetzt voll schön erklärt, wo du dich richtig konzentrieren musst oder wo du wirklich drüber nachdenkst. Und dann ist es aber, glaube ich, auch so, dass du danach im zehnten Zählen auch aus der Panikattacke raus bist. Dann lernt ja der Kopf auch wieder so, ah, okay, krass, ich habe was anderes gemacht, wie du es gerade gesagt hast, ne? Und dann ist jetzt, ich konnte mich gar nicht mehr auf meine Angst konzentrieren. Und ich bin so oft rückgemeldet, ja, aber während einer Angst kann man doch nicht denken. Und das finde ich so geil, weil das ist eigentlich das Gegenteil der Fall, weil du dich ja die ganze Zeit in diese Panikattacke reindenkst. Also
Genau.
denkst dir ja nur in die falsche Richtung.
Genau, ganz genau.
Ja, und deswegen finde ich immer so, ja, während Angst kann man doch nicht denken und so. Natürlich, weil sonst hättest du gar keine Angst, wenn du nicht denkst.
Genau das,
Also
genau
finde
das.
ich total, total spannend.
Ein Tipp würde ich gerne deinen Mitgliedern mitgeben wollen, Christina, und zwar, gibt es oft im Internet oder so, ruf sofort eine Freundin an oder irgendein Familienmitglied oder so, ne? Nee, eben nicht. Weil, aus zweierlei Gründen, was machst du? Du sprichst gerade über deine Angst, ne? Weil du rufst ja an, ey, ich habe gerade hier wieder voll so eine Attacke und so, ne? Hast vorher sogar ausgemacht, Spielregeln, wann immer ich dich anrufe, ne? Dann habe ich gerade eine Attacke, du musst ans Telefon dann gehen. Aber du signalisierst deinem Gehirn, auch das scheint wichtig zu sein. Ja, in deinem Programm wird dann noch eingebettet, jedes Mal bei der Attacke bitte sofort den und den anrufen und in Panik erzählen, was mit dir gerade los ist. Dadurch wird dein Programm nur erweitert, aber es hilft dir nicht, dieses neuronale Programm abzubauen. Na?
Habe ich auch gemacht, hat auch nicht geholfen. Also
Genau das.
hat geholfen. Ich habe meine Mutter angerufen oder meine beste Freundin, die habe ich dann auch mal irgendwie am Telefon mal gehabt. Während so einer Panikattacke hat natürlich in dem Sinne geholfen, dass ich halt abgelenkt war. Ja. Und dann irgendwann das weniger wurde und mein Gehirn dann dachte, wie du es gesagt hast, ah, das hilft sozusagen. Ich rufe jetzt jedes Mal jemanden an, aber ich hätte wahrscheinlich genauso gut ein Buch nehmen können und laut das hochlesen können. Und da hätte ich noch das Gefühl gehabt, ah, ich habe mich selber beruhigt. So. Und das ist halt wichtig, ne? Diese Selbstwirksamkeit, dass ich halt was ändern kann.
Ja,
Was
und Der zweite Grund, Christina, ist auch, die anderen kriegen ja mit, wie häufig es bei dir passiert. Und dann entsteht auch so, oh Gott, die Arme, ne? Und dann kommen auch immer wieder Rückfragen, wie geht's dir denn? Ne? Oder wenn dann du 3 Tage mal lang nicht angerufen hast, ist ja schon ganz besorgt, oh mein Gott, ist es jetzt ganz desolat bei ihr? Ich ruf mal an. Und du gibst eigentlich deinem Gehirn permanent nur noch Impulse rein, alles rund um das Problemprogramm. Aber das wollen wir ja eigentlich loswerden. Da wollen wir ja gar nichts mehr reinfüttern. Ne?
Das I waren Impulseingaben.
Impulseingabe. Wenn ich weiß, was in dieser Erlebnisanalyse, was da alles abgespeichert wurde im Gehirn, dann kenne ich zum einen die Triggerelemente und ich weiß, welche Impulse da abgespeichert worden sind und ich weiß aber auch, welche Impulse fehlen. Und darauf baue ich ja immer dann dieses maßgeschneiderte Programm für jeden Klienten. Und die kriegen dann von mir Audiodateien und da sind all die Impulse drauf, die das Gehirn eigentlich braucht, was dem Gehirn fehlte. Es hat ein Konstrukt aufgebaut auf negativen Impulsen hin, aber dem fehlen die positiven Impulse. Und die gebe ich dann wirklich über Audiodateien. Die müssen meine Klienten 90 Tage lang mindestens einmal am Tag sich anhören, um dem Gehirn permanent die richtigen Impulse reinzugeben. Und damit baut sich dann, ich sage mal, die eine über die Musterunterbrechung die alte Struktur ab und über die Impulseingaben die neue Struktur auf.
Kannst du uns da ein Beispiel geben für den Laien?
Ich habe das im Buch beschrieben. Das ist immer ein schönes, plakatives Beispiel. Ein Messi, der bei mir war und mir wirklich geschildert hat, das ganze Haus, Keller, Garage, alles ist bis oben an die Decke zugestellt. Der hat also auch wirklich den ganzen Tag über elektrisches Licht, auch im Sommer, weil ansonsten alles dunkel ist, die Fenster sind auch zugestellt. Und wenn der Postbote wieder irgendwas von seinen Neubestellungen bringen soll, braucht der wirklich 5, 6 Minuten, um den Weg zur Haustür freizuräumen. Damit man mal so eine Vorstellung hat, wie das bei dem zu Hause aussah. Und in der Erlebnisanalyse, weil er hatte ja gesagt, ich werde es nicht los, ich habe eine Sammelleidenschaft, das ist wie eine Sucht, eine Gier, ich krieg's nicht weg. Der glaubte wirklich, er hätte irgendeine Sucht nach Objekten. Aber tatsächlich, in der Erlebnisanalyse fanden wir heraus, dass der als Kind zur Bestrafung von der Mutter regelmäßig in die Besenkammer eingesperrt wurde. Es ist ein ganz kleiner Raum gewesen, dunkel, nur mit elektrischem Licht. Und er wurde dort eingesperrt. Und sein Gehirn hat genau das abgespeichert gehabt. Komplett diese Dunkelheit, diese Enge, auf engstem Raum da auszuharren. Und immer wenn er in irgendwelchen Stresssituationen war, hat er sich noch mehr diese alte Situation wieder reinszeniert. Und was fehlte dem? Er hatte natürlich da auch in dieser Besenkammer unter der mangelnden Liebe und Fürsorge der Mutter gelitten, dass ihn keiner da rausholte. Es war immer der Bruder nach Stunden, der dann die Tür wieder aufschloss. Und der hat ganz viele Impulse abgespeichert zu Enge, zu Dunkelheit, zur mangelnden Liebe, Einsamkeit, alleine sein. Und in diesen Audiodateien, da ist es voll mit Impulsen wie Weite, Helligkeit, Licht, Fürsorge, Liebe, Menschen um mich herum, na? Weil das hat das Gehirn nicht abgespeichert. Und das wird dem Gehirn einfach zugefügt und für das Gehirn ist es vollkommen egal, ob das realistisch ist, ob das nur virtuell dargestellt ist. Wenn Impulse reinkommen, versucht das Gehirn dazu immer Programme zu erstellen. Und dieser Mann hat komplett zu Weite, Helligkeit, Menschen um sich herum ein Programm aufgebaut. Der hat sukzessive sein ganzes Haus leergeräumt. und ist jetzt wieder mit Menschen zusammen.
Das ist so interessant, weil man denken würde ja denken, das Gehirn, er fand das ja damals nicht gut. Und du hast ja am Anfang auch gesagt, das Gehirn unterscheidet nicht zwischen gut und schlecht, so mit diesen Nervenbahnen, ne? Das ist quasi das, was gelernt ist, wird dann wieder abgerufen.
Christina, das weiß jeder aus seiner Kindheit. Du hast das als Kind nicht gemocht, wenn die Mutter sagte, sei mal ruhig, ne? Oder du bist zu faul, räum mal dein Zimmer auf, aus dir wird nie was, wenn du jetzt nicht mal langsam in die Gänge kommst oder was auch immer. Wenn du das regelmäßig hörst, du magst das nicht als Kind, ne? Aber wenn du das regelmäßig hörst, da bleibt was hängen. Und du denkst dann auch als Erwachsener immer noch, naja, aus mir wird sowieso nichts, ne? Und ja, ich bin auch eigentlich so eine faule Socke und ja, ich komme nicht so in die Gänge oder so. Das sind einfach nur Sachen, die dein Gehirn übernommen hat, mehr nicht. Und du hast das als Kind auch nicht schön gefunden, ne?
Ich finde es auch, weil es ganz spannend ist. Ich habe mit Lukas Klaschinski vor kurzem ein Interview gehabt, da ging es um Gefühle und um auch Bindungsangst und so. Stefanie Stahl natürlich auch zu dem Thema. Und da hat auch gesagt, dass wir uns immer Partner suchen, wo wir dasselbe wieder erleben, wie wir zu Hause erlebt haben. Obwohl wir es ja damals schon nicht cool fanden. Sagen wir, weil es uns vertraut ist. Spulen wir das dann in der Gegenwart wieder ab, so wo man sich eigentlich denkt, warum? So. Total.
Also diese These ist sehr, sehr weit verbreitet, vor allen Dingen unter den Psychologen. Ich teile sie nicht, Christina, weil ich sage, wenn mir da ein Mensch gegenüber sitzt, weiß ich doch gar nicht, wie der sich in einer Beziehung verhält. Ich finde ihn einfach nur interessant. Ich finde den, mag es gerne, mit dem zusammen zu sein. Gibt es auch eine wunderbare Neurowissenschaftlerin, leider schon verstorben, die eine ganz tolle Theorie hatte, warum wir auf ganz bestimmte Menschen einfach ansprechen, weil das was mit unseren elektrochemischen Impulsen im Körper zu tun hat, ne? Aber was ich damit sagen will, ist einfach, ich glaube vielmehr, dass wir Menschen das ganze Potenzial mitbringen und die anderen einfach bestimmte Sachen bei uns abrufen. Wenn ich da mit einem bindungsängstlichen Mann zum Beispiel zusammen bin, dann verhält er sich in einer Art und Weise, dass der mich triggert, dass ich denke, normalerweise würde ich mich in der Beziehung so verhalten, aber irgendwie scheint er das zu brauchen oder irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, ich müsste das machen und der ruft etwas bei mir ab, was normalerweise gar nicht vorhanden ist. Also ich würde das eigentlich nicht bedienen, na? Ich sag mal ganz plakativ irgendwie, du hast schon 4, 5 Beziehungen gehabt, alles war easy go lucky, man ist einfach auseinandergegangen oder so, weil er noch vielleicht jung war oder so, noch anderes ausprobieren wollte, keine Ahnung. Aber es gab die Probleme nie und jetzt hast du plötzlich mit einem Bindungsängstlichen zu tun und du erlebst dich plötzlich klammernd, was du in keiner anderen Beziehung gemacht hast. Aber du fängst jetzt an, du willst den festhalten, weil der sich dir immer entziehen will. Ne? Dann ist er plötzlich distanziert, meldet sich mehr dran und du so, hä? Ne? Was ist denn jetzt hier los? Und du fängst plötzlich an, dem hinterher zu schreiben, hinterher zu laufen, was du noch nie zuvor gemacht hast. Deswegen glaube ich, wir suchen nicht unbewusst irgendwelche Partner, sondern Partner triggern einander. Ich habe viele Paare, die ich auch betreue. Und ich sage immer, hey, ihr sitzt doch jetzt nicht hier bei mir, weil ihr euch nicht mehr liebt. Ihr erzählt mir dauernd, die Gefühle sind runtergegangen und tralala. Ich sage, ihr kämpft doch immer noch. Da müssen ja da Gefühle da sein. Ne? Also erzählt mir doch nicht, hier wären keine Gefühle da. Ne? Dann wärt ihr doch schon längstens getrennte Wege gegangen. Ihr seid immer noch am Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen. Aber ich sage mal, eure Kindheitsmuster, die streiten gerade miteinander. Da wird irgendetwas in dir gerade getriggert und genauso in dir gerade getriggert. Und was da auch immer alle beschreiben, die Diskussionen, die Streitereien, die Konflikte immer ums gleiche Thema, immer nach dem gleichen Prinzip laufen die ab. Und ich sage, das sind einfach die Trigger, die Muster, die da ablaufen.
Ich glaube, beides ist wahr. Ich glaube, wie es Lukas beschrieben hat oder wie ich es auch, glaube ich, so kenne, ist halt dieses, das Verhalten kommt einem vielleicht dann bekannt vor von demjenigen. Klar, ich kann das jetzt nicht so, ich glaube jetzt auch nicht unbewusst, dass ich dann den anziehe, so von auf 100 Meter und das dann irgendwie unterbewusst, das glaube ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube halt oft so, der fängt halt dann vielleicht an, sich zu verhalten in der Beziehung und dann kommt mir das Verhalten vielleicht aber ziemlich bekannt vor von meinem Vater oder von meiner Mutter. Und dann würde vielleicht ein anderer sagen, das lasse ich mir aber nicht gefallen. Und so jemand würde dann vielleicht sagen, ach ja, mein Vater hat es ja auch so gemacht, ist ja irgendwie normal. Ich glaube, so in diese Richtung.
Ja, und deswegen sage ich, ich glaube, dass wir da so das ganze Potenzial immer mitbringen, weil wir ja auch vieles gelernt haben, ne?
Wir sind bei der Neuverdrahtung.
Neuverdrahtung. Mein Programm dauert 90 Tage, Christina, weil das Gehirn einfach eine ganze lange Zeit braucht für diesen Umbauprozess. Und es gibt da unterschiedliche Studien. Nagel mich jetzt nicht haargenau auf die Zahlen fest, aber ich werfe jetzt einfach mal so ein paar in den Raum. Da gab es eine Studie, da haben die Teilnehmer, hat man gemerkt, oh, nach 42 Tagen war schon die Umprogrammierung da. Dann gab es eine Studie, da war es dann erst nach 67 Tagen, konnte man das feststellen. Und dann gab es eine Studie mit 156 Tagen. Und ich habe einfach gesagt, wir machen 90 Tage draus. Dann sind die ersten zwei Studien auf jeden Fall schon mal mit abgedeckt, ne? Und 90 Tage sind 3 Monate, kann man sich super leicht merken. Wann ich dachte, weil 156 Tage oder 67 Tage, da bist du ja echt im Kalender am Rechnen. Aber ich sage einfach 90 Tage draus. Und ich habe bislang erlebt, ich sage mal, lass es ein, maximal 2% sein, wo die Klienten bei mir so nach 90 Tagen sich melden und sagen, Yvonne, da hat sich schon ganz viel bei mir getan, aber ich habe so das Gefühl und so, dann sage ich, hey, mach noch einfach 1, 2 Wochen weiter. Ne? Und das ist einfach das Prinzip, das Gehirn baut um, es hat gar keine andere Chance. Die Forschung ist noch dran am Überlegen, woran könnte es liegen, dass es bei manchen einfach länger dauert. Liegt es wirklich an dem Interesse, an dem Ziel? Ist das noch nicht, was weiß ich, leidenschaftlich genug oder so? Aber man weiß, das Gehirn kann nicht anders als umbauen, wenn die Impulse permanent reinkommen. Und Neuverdrahtung heißt auch, bitte, bitte keine Unterbrechungen machen, weil für das Gehirn ist immer eine Unterbrechung wie, ach, scheint doch nicht wichtig zu sein. Ja, ich sage immer, wenn die Klienten bei mir an Tag 35, warum auch immer, nicht dazu kommen, diese Audiodatei sich anzuhören und die Impulse reinzugeben, dann ist Tag 36 nicht 36, sondern wieder Tag 1. Aber für alle kein Problem, weil sich einfach nur eine Audiodatei anzuhören, ist easy go lucky. Und zwischendurch, wenn sie merken, ah, da ist schon wieder dieses komische Gefühl oder dieser komische Gedanke, komm, ich greife mal gerade eben nach einem Buch und lese mal rückwärts. Es ist kein Akt. Es ist nur dieses Durchhalten, einfach nur diese Aufgaben umsetzen.
Aber brauche ich dann nicht den Triggerpunkt? Also egal, was ich jetzt verändern will. Gut, ich meine, die Audiodatei könnte ich mir jetzt natürlich jeden Tag sowieso anhören. Aber jetzt, was du gesagt hast, vielleicht hat nicht jeder jeden Tag eine Panikattacke, sondern dann reicht es auch jedes Mal, wenn halt dieses Ereignis kommt, was mich stört sozusagen, ne, das dann so zu unterbrechen. Oder was mache ich an den Tagen, wo mich nichts, wo ich das Gefühl habe, ich habe jetzt keine Panikattacke jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben.
Also Panikattacken ist sehr schön, da merkt man es ja dann sofort, ne? Aber die Klienten von mir kriegen auch immer diese Aufgabe, achte mal wirklich darauf, wie oft du am Tag über dein Problem nachdenkst, ne? Oder wie oft du irgendwas surfst im Internet zu deinem Problem oder dich mit jemandem drüber unterhältst, ne? Oder allein diese Rückfrage, hey, wie geht's dir denn? Mal kurz reinhorchen, wie geht's mir eigentlich mit meinem Problem? Na? Das unterschätzen sehr, sehr viele, wie oft die Gedanken doch immer wieder dahin abdriften. Na? Und ich habe
Glaube
viele
ich auch.
Klienten, Christina, die wachen morgens schon auf und die haben schon ein Ritual, reinzuhorchen in sich, wie war die Nacht? Geht es mir jetzt eigentlich gut für den Tag oder wird das jetzt ein mieser Tag? Ne?
Kann ich absolut nachvollziehen, glaube ich, geht ganz vielen so.
Und das ist auch schon etwas, was unterbrochen gehört.
Das stimmt. Und die ist Dauerschleife am Ende.
Die ist Dauerschleife. Da hatte der gute Professor Dr. Dr. Gerhard Roth in unserem Masterstudium damals gesagt gehabt, kennen Sie Leute, die bis ins hohe Alter geistig und körperlich fit sein wollen? Na, und wir so, ja klar, kennen wir alle. Na? Und ja, und was machen die? Geistig fit zu halten, meinen sie, sie müssten Sudokus rätseln oder Kreuzworträtsel lösen. Und er sagte dann, was haben Sie jetzt hier bei mir gelernt? Was machen die, wenn die jeden Tag Kreuzworträtsel lösen? Die bauen sich eine Wahnsinnsstruktur zum Kreuzworträtsel lösen auf. Aber die vergessen alles andere, weil sie da keine Impulse mehr reingeben. Also Dauerschleife heißt eigentlich nur alles das, was du dir erhalten möchtest, wo du sagst, das sind schöne Sachen, das sind Fähigkeiten, Fertigkeiten, die ich da habe, die möchte ich mir bis ins hohe Alter erhalten, gib immer wieder Impulse rein. Weil ansonsten das Gehirn baut alles ab, was längere Zeit nicht benutzt wurde.
Mega schön. Vielen Dank. Wir haben jetzt ganz viel über die Methode gesprochen. Auf jeden Fall, das Buch heißt Remind, dein Gehirn kann viel mehr, als du glaubst. Ich verlinke es auf jeden Fall in den Shownotes von der Podcast-Folge. Bevor ich jetzt zur letzten Frage komme, was ich aber auch, um auch positiv mal was zu sagen, was ich immer so spannend finde, ist auch, wenn man zum Beispiel Angst vor was hat, also so ging es mir so. War das dann schon zum Beispiel jetzt Lampenfieber? Ich habe früher natürlich nicht live vor Menschen gesprochen und vor meinem ersten Workshop hatte ich so Angst. Dann dachte ich, oh Gott, Lampenfieber ohne Ende. Und dann habe ich wirklich so, ich sag mal, vielleicht 2, 3 Minuten war ich super nervös und irgendwann habe ich dann gemerkt, auch geht, gut. Und dann war der Rest vom Workshop eigentlich okay. Und beim nächsten war es eigentlich fast weg. So. Das fand ich total spannend. Ich weiß, dass welche viel mit Lampenfieber zu kämpfen haben. Vielleicht da noch ein letzter Gedanke dazu von dir. Woran liegt es denn, dass Menschen lange dann quasi mit was kämpfen, obwohl sie es immer wieder machen? Jetzt in diesem Fall Lampenfieber, die dann sagen, ich trete schon seit 20 Jahren auf und ich habe jedes Mal das wieder. Menschen, die sagen, ach, habe ich jetzt schon so oft gemacht, das ist jetzt eigentlich kein Problem mehr. Also was ist da im Gehirn? Was läuft da ab?
Also ich habe das ja auch im Buch beschrieben, Christina. Ich war ja selber davon betroffen. Ich habe ja früher so eine Metallklammer im Mund gehabt und ich war da so eine Seltenheit bei uns auf dem Gymnasium und die Schüler haben mir natürlich immer alle auf den Mund geschaut. Und es war für mich mega peinlich und da hat es auch noch so Essensreste drin und so. Und ich habe dann immer den Mund geschlossen gehalten. Mündlich bin ich von allen Noten, die gut waren, voll runter auf 5 und 6. Und ich hatte einen Mathelehrer, der war auch noch mein Physiklehrer. Und der konnte sich nicht vorstellen, wie kann das Mädel immer in den Arbeiten schriftlich so gut sein und mündlich ist die voll die Niete. Und schummelt die bei den Arbeiten. Und er hat mich regelmäßig nach vorne an die Tafel geholt. Ich sollte jetzt laut vorrechnen, wie diese Aufgabe geht. Und er hat mich jedes Mal in so eine beschämende Situation gebracht, dass ich vor der Klasse stehen musste und reden musste. Und ich habe natürlich krampfhaft meinen Mund zusammengepresst und habe immer so, ich weiß das nicht. Keine Ahnung. Ne, habe ich immer gesprochen. Und ich wollte immer nur zurück an den Platz. Ich habe Paniken da aushalten müssen, bis ich endlich wieder zurück am Platz war. Und ich habe das tatsächlich mein ganzes Leben lang gehabt, Und jedes Mal im Konzern irgendwelche Vorstellungsrunden, na, oh Gott, da brach bei mir schon der Schweiß aus. Und ich will hier auf gar keinen Fall, ich renne jetzt zur Toilette, bis die Vorstellungsrunde vorbei ist. Und dann komme ich erst wieder rein. Ne? Also man entwickelt ja so Kompensationsstrategien. Ne? Und ich bin irgendwann hingegangen, als ich meine eigene Methode hatte. Und ich war bei einer Hypnosetherapeutin, wo ich überall gewesen, was ich alles für Ratgeber gelesen habe. Ne? Aber es half nichts, immer wenn die Situation wieder kam. Und es war tatsächlich einfach nur dieses auf den Mund schauen. Dieses, dass die mir jetzt auf den Mund schauen. Ne? Deswegen hier so Podcasts, das lässt mich doch hier total, es guckt ja keiner außer dir, Christina. Ne? Nein, aber ich bin dann hingegangen, habe tatsächlich meine eigene Methode an mir angewendet. Und kann heute, ich kann auch ins Fernsehen gehen, ich kann egal was vor Menschen jetzt stehen und kann reden. Am Anfang diese natürliche Aufregung, es ist ja jetzt eine neue Situation, du weißt ja gar nicht, was jetzt auf dich zukommt, dass das Gehirn ja immer so ein bisschen in Alarmbereitschaft, ne? Aber nicht mehr diese Paniken, diese boah, Schweißausbrüche und, ne? Also wirklich die Kehle schnürt sich zu und so. Alles nicht mehr gehabt, ne? Die Sache ist die, du hast da was angesprochen, da machen Menschen auch Moderatoren, gibt es ja mehrere, die auch schon Bücher darüber geschrieben haben, wie sie mit Lampenfieber die ganzen Jahre, da fragst du dich, du hast einen Job jeden Tag in der Kamera, ne? Und du hast immer noch solche Ängste, Panikattacken, auch vorher noch vor dem Bühnenauftritt da in ihrem Raum, ne? Was die da alles durchleben und so. Die Sache ist wirklich immer, deswegen sage ich, die Erlebnisanalyse, die ist entscheidend. Was ist da wirklich abgespeichert? Die haben keinen Stress, vor Menschen irgendwie zu stehen. Da ist irgendeine andere Blockade. Weil sonst würden die nicht auf der Bühne stehen können. Na, dann wären die schon längstens umgefallen, die wären rausgelaufen. Es ist irgendwas anderes. Und bei mir war es wirklich dieses auf den Mund schauen. Nicht das, dass ich was Falsches sagen könnte oder mich blamieren. Nein, es war dieses auf den Mund schauen. Und ich habe dann in meiner eigenen Audiodatei dieses, alle Menschen können mir auf den Mund schauen. Ich liebe es, wenn Menschen mir auf den Mund schauen und ich liebe es, meinen Mund aufzumachen und so. Weil mein Gehirn hat ja genau was anderes abgespeichert gehabt. Und seitdem kann ich da ganz normal reden. Das Gehirn hat einfach ein anderes Programm erstellt. Es ist faszinierend, aber es ist wirklich so einfach.
Richtig gut. Die letzte Frage, die stelle ich immer allen, die im Podcast zu Gast sind. Und zwar, hat dich irgendwas in der letzten Zeit besonders inspiriert? Also es kann jetzt ein Buch gewesen sein, eine Fernsehserie, ein Film, ein Zitat, eine Begegnung oder irgendein Aha-Erlebnis, was du gerne teilen möchtest. Also jetzt ganz frei, auch jetzt unabhängig vom Buch, sondern einfach auch persönlich, was hat dich inspiriert?
Also ganz ehrlich, ich finde im Moment so gar nichts, was so ganz grandios irgendwo ist, weil ich bin ein Mensch, der jeden Tag über so viele, viele Kleinigkeiten dankbar ist. Jeden Tag aufs Neue. Gestern hat es wahnsinnig gestürmt hier in Bonn und ich habe wirklich meine ganze Arbeit unterbrochen. Und habe eine halbe Stunde lang am Fenster gestanden und einfach nur zugeschaut, wie da diese Gewalten draußen tätig waren. Und dann bin ich immer so fasziniert davon, wie die Erde doch funktioniert, wie der ganze Planet funktioniert. Und ich dann immer, wir vergessen das, wir sind so nichtig, Christina. Wir denken, wir sind die Krone der Schöpfung. Und ich sage, ihr braucht nur irgendein. Was weiß ich, irgendeine Flut, eine Wahnsinns-Planetenflut kommen, uns mal eben wegspülen. Der Planet wird weiterleben, aber wir denken immer noch, wir wären die Krone der Schöpfung. Also das sind Sachen, die mich einfach faszinieren. Kleinigkeiten. Das ist gar nicht das Großartige, das Überwältigende. Ich warte da auch gar nicht jeden Tag drauf, sondern ich bin immer wieder erstaunt, dass es einfach passiert.
Yvonne, vielen Dank für das Interview. Das war super, super spannend, mal ein bisschen mehr auf das Gehirn einzugehen. Ich verlinke dich auf jeden Fall unter der Folge. Wenn man dich finden möchte, dann findet man dich auch. Und
Ganz lieben Dank dir.
wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Man sieht sich ja immer
Sehr
zweimal.
gerne, sehr gerne.
Und bis dann.
Ich danke dir.
Das war das Interview mit der Yvonne. Ich hoffe, du konntest da einiges für dich mitnehmen. Ich finde es mega spannend, gerade sich so mehr mit dem Gehirn auseinanderzusetzen. Und als kleines Dankeschön sozusagen und als Überraschung, weil du so lange gehört hast, weil du diese Podcast-Folge bis zum Ende hörst, schenke ich dir auch was. Und zwar gibt es was zu gewinnen. Ich habe zweimal das Buch bekommen von der Yvonne. Und einmal verlose ich es an euch. Und zwar dürft ihr dafür einfach die Frage beantworten, was das M in der Remind-Methode heißt. Also was heißt das M? Schickt mir einfach eine E-Mail an christina@happydings.net und dann packe ich dich in den Lostopf. Und unter allen E-Mails, die bei mir eingegangen sind, verlose ich einmal das Buch. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest, wie gesagt, ein paar Tipps für dich mitnehmen. Ich fand es besonders spannend, was sie zu Panikattacken und auch zu Ängsten gesagt hat, mit dem um den Tisch laufen, weil ich da, glaube ich, ganz viel damit anfangen kann, weil ich es auch sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Vielleicht geht es dir ja genauso. Wenn du magst, abonniere gerne meinen Podcast oder lass mir eine Bewertung da. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis ganz bald, deine Christina. Herzlich willkommen zum Podcast Einmal Burnout und zurück, dein Podcast für Angst und mentale Gesundheit. Ich bin Christina Hillesheim, Spiegel-Bestseller-Autorin und Diplom-Soziologin und ich berichte dir in diesem Podcast über meinen Weg aus Angststörung und Burnout.